da die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Ich liebe doch alle Menschen.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Damals in der DDR. Eine Serie von Nikolaus Schröder. Folge 6 – Luxus für alle.
Seit Mai 1971 ist Erich Honecker der starke Mann in der DDR. Mit Billigung Moskaus ist Walter Ulbricht abgesägt worden. Mit Honecker verändert sich die DDR. Die 70er Jahre bringen Intershops, Genex, Exquisit und Delikat. Sie sind die erste Begegnung mit einer Welt des Konsums und sie versprechen besseren Lohn und schönere Wohnungen. In den 70er Jahren scheint sich die Kluft zwischen der DDR und der BRD zumindest nicht mehr zu vergrößern. Moderne Wohnungen und neue Urlaubsziele versprechen Luxus. Luxus für alle. Alle wohnen gleich. Die Parole der AWG, der Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft, wird in der DDR nicht als Drohung, sondern als Versprechen verstanden. Der Wohnungsmarkt, auch der private, ist staatlich organisiert. Wer eine Wohnung will, muss zuerst aufs Amt.
Naja, man ist also auf dieses Amt gegangen und dann gab es einen Antrag und den konnte man ausfüllen. Und dann saß da ein Bearbeiter und der hat also entschieden, ob er den annimmt oder nicht. Ob man berechtigt ist. Hätte ich jetzt vielleicht in Berlin als Kind meiner Eltern dort gewohnt, hätte ich wahrscheinlich gar keinen Antrag abgeben können. Weil wenn ich ein eigenes Zimmer gehabt hätte, hätten die gesagt, na, Sie haben doch einen Wohnraum, das reicht.
Nach Abschluss ihres Studiums Anfang der 70er Jahre zieht Ingrid Apolinarski nach Ost-Berlin, wo sie ihre erste Stelle antritt. Der Stadt sieht man die Kriegsschäden immer noch an. Die ersten Jahre lebt die junge Ingenieurin in einem ausgebauten Dachboden. Ein Fenster ist dicht über dem Fußboden, das nächste oben im Giebel. Das Haus ist Privatbesitz, der Dachboden dem Amt nicht gemeldet. 1976 heiratet Ingrid Apolinarski. Ehepaare haben Anspruch auf eine Zweiraumwohnung.
1977 wurde im Vorderhaus eine Wohnung frei und die Hauswirtin wollte uns die eigentlich geben. Da hatten wir auch von dem Wohnungsamtsbearbeiter schon die Zusage, wenn die Mieter raus sind, dass wir das dann kriegen können. Aber da wurde die dann zwischenzeitlich von dem Chef dieses Wohnungsamtsmenschen anderweitig vergeben. Und die Hauswirtin konnte ja nichts machen. Das war bewirtschafteter Wohnraum, also sie konnte sich die Mieter nicht einfach aussuchen.
Ingrid Apolinarskis Mann beschwert sich. Und kurze Zeit später hat das Amt tatsächlich eine Wohnung für das Ehepaar.
Da haben wir dann eine Teilwohnung bekommen, in so einem Gründerzeithaus am Bahnhof Rummelsburg. Vorne fuhren die S-Bahn-Züge nach Erkner und Frankfurt-Oder, die Fernzüge, und hinten fuhren sie nach Strausberg. Und das war eine große Wohnung, die geteilt worden war. Da war also im Flur, der so durchgängig war, noch mal eine Tür. Hinten drin wohnte eine ältere Frau und wir hatten die vorderen Räume. Eine Küche und anderthalb Zimmer. Und alle wir zusammen und die von der gegenüberliegenden Wohnung auch noch hatten dann Toilette halbe Treppe tiefer gemeinsam. Es war einfach unangenehm für uns, weil man ja immer irgendwie beobachtet war und immer rechnen musste, es kommt ein Fremder durch die Wohnung.
So sieht das Wohnen im Ost-Berlin von 1977 aus. In anderen DDR-Städten ist die Lage kaum anders. Über den Betrieb ihres Mannes sind die Apolinarskis der Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft AWG beigetreten. Wer da einen Antrag laufen hat, hat Aussicht, einmal eine der begehrten Neubauwohnungen zu bekommen. Mit gekacheltem Bad, fließend warm Wasser, Zentralheizung und Balkon. 1977 ist das der Luxus.
AWG-Mitglied kann werden, wer in einem Betrieb arbeitet, der zu einer AWG gehört. In der Regel sind mehrere Betriebsgenossenschaften an der Vermietung eines Wohnkomplexes beteiligt. Wird ein Hochhaus fertiggestellt, werden die Wohnungen an die Betriebe verteilt, die sie unter ihren Genossenschaftsmitgliedern verlosen. Wer modern wohnen will, braucht auch eine Portion Glück.
Und dann war da richtig so eine Versammlung und dann sind wir da alle hin und dann wurde das verlost. Hat jeder losgezogen und dann stand dann drauf, welche. So sind wir zu der Wohnung gekommen. Und die war nur unten im Erdgeschoss und das waren 10 Geschosse mit Aufzug, 39 Wohnungen. Das 40. war so eine Funktionseinheit. Es war auch recht laut, weil das waren ja nur so eine dünnen Papptüren. Also wir haben alle kommen und gehen, sehen und hören im Haus.
Werter Mieter, im Rahmen des umfassenden sozialpolitischen Programms der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik sind auch Sie glücklicher Besitzer einer Neubauwohnung geworden. Ihre Wohnung wurde vom Kollektiv der Bauschaffenden des VE Wohnungsbaukombinats Wilhelm Pieck als Finalproduzent in modernster Bauweise errichtet. Wir beglückwünschen Sie als Nutzer dieser Wohnung und hoffen, dass Sie mit Ihrer Familie recht frohe und glückliche Jahre in Ihrem neuen Heim erleben. Sie persönlich können wesentlich dazu beitragen, sich diese Freude lange ungetrübt zu erhalten. Nehmen Sie sich deshalb die Zeit und lesen Sie nachstehenden Hinweis zur Pflege und ordnungsgemäßen Nutzung Ihrer Neubauwohnung gründlich durch. Die Bauschaffenden des VEWBK, Wilhelm Pieck.
55 Quadratmeter, Marzahn, Erdgeschoss rechts. Nicht unbedingt der Traum, den die Apollinarskis geträumt haben, aber immerhin.
Die Wohnungsgrundrisse der sogenannten Vollkomfortwohnung haben 2 bis 4 Zimmer und sind im Schnitt 55 bis 75 Quadratmeter groß. Die geringe Quadratmeterzahl ist nicht nur ein Resultat der Mangelökonomie. Dahinter steht die Idee, dass die Wohnung vor allem zum Schlafen da ist. Die Familienmitglieder verbringen den größten Teil des Tages außer Haus. Die Kinder sind in Krippe, Kindergarten und Schule untergebracht, die Erwachsenen bei der Arbeit. Nachher sind alle in der kollektiven Freizeitgestaltung eingebunden. Sport, Kultur, freiwillige Arbeitseinsätze. Da bleibt keine Zeit für Müßiggang. Grundriss und Größe der Wohnung entspricht damit dem Bild der sozialistischen Gesellschaft, wie die Partei sie sich wünscht.
Wenn du jeden Tag von 7 bis 4 nur Schräubchen drehst, du als Facharbeiter aber ein bisschen mehr verstehst und du weißt, dass diese Sache technisch besser geht, wenn man sich nur einmal hinsetzt und dann überlegt. Ja, mach doch mal einen Verbesserungsvorschlag und wenn dich das, dann steck dich gleich zurück.
Ganz konkret am Beispiel Hersfelda, 1972 hatten wir schon 4.000 Wohnungen fertiggestellt. Eigentlich das Tempo schon drauf, was notwendig war, um viel Wohnungen zu bringen.
1972 ist Karl-Heinz Hildebrand Direktor des Kombinatbetriebs Hoyerswerda. Er leitet den Aufbau der Siedlungen Hoyerswerda-Weißwasser-Senftenberg. Plattenbauten allesamt. Die Zeit drängt, die Familien der Arbeiter des Industriekomplexes Schwarze Pumpe müssen untergebracht werden. Das Produktionstempo der Baubrigaden kontrolliert Karl-Heinz Hildebrand regelmäßig.
Da ging es darum, wie viele Wohnungen wurden in den letzten 3 Schichten montiert. Und das war in Hoyerswerda immer eine Größenordnung von, sagen wir mal, von 80 Wohnungen, die in einem solchen Kombinatsbetrieb montiert wurden. Auf zig Fließstrecken. Eine Fließstrecke machte im Jahr 500 Wohnungen.
Während am Stadtrand für die goldene Zukunft geklotzt wird, verfallen die Innenstädte. Die Häuser sind baufällig, Gas, Wasser und Stromleitungen marode. Die Altstädte mit ihren großbürgerlichen Wohnungen mit Stuck und Parkett im Vorderhaus und den dunklen Hinterhauswohnungen mit hinfälliger Ausstattung gelten in der DDR als Ausdruck der kapitalistischen Lebensweise. Weil sie dem Charakter der sozialistischen Stadt nicht mehr entsprechen, sind sie auch nicht erhaltungswürdig. Außerdem ist Altbausanierung aufwendig und nicht vereinbar mit der Fließbandproduktion von Massenquartieren. Ingrid Apollinarski, die mittlerweile in der DDR-Bauakademie als Raumplanerin arbeitet.
Da gab es dann, ich glaube aber das war erst in den 80er Jahren, richtig nochmal, gerade in Berlin weiß ich es, so eine Art Programm in die Baulücken, die durch den Krieg entstanden waren, so wieder reinzugehen. Aber da hatte ich ja dann auch wieder das Problem, dass diese Sortimente, die hatten ja so eine Rastermaße und die passen ja nun nicht in jede Lücke rein. Und da draußen konnte ich natürlich frei erstmal der Kranbahn folgend, meiner Technologie folgend, die Blöcke hinsetzen. Da störte nichts. Das ging also auch schneller und war billiger. Innerstädtisch hätte man solche Massewohnungen niemals untergebracht.
Wohnungen vom Fließband. Für die Produktion der einzelnen Bauelemente werden Plattenfabriken aus der Erde gestampft. Vereinheitlichung ist oberstes Ziel. Wäre alles nach Plan verlaufen, bestünde die DDR heute nur noch aus Siedlungen mit Haustypen P1, P2, Q3, Q6 oder dem zuletzt nahezu ausschließlich verwendeten WBS 70.
Also ein Stein, ein Kalk, ein Bier war lange vorbei. Um Wohnungen zu bauen, wurde typisiert. Als Beispiel, der Typ P2 war einer, der fast in der gesamten DDR in abgewandelter Version angewandt wurde. Fenster, Einbauküchen, Sanitärinstallationen und Ähnliches war dann schon in Masse auf einen Typ auch industriell vorgefertigt für die Kombinate vorhanden. Wir haben komplette Sanitärraumzellen dann eingesetzt, die fix und fertig, sie brauchten die Schlüssel dann nur aufmachen und das Bad war schon fertig zum Zeitpunkt der Montage.
Zur komplett vorgefertigten Wohneinheit gehört der Stadtteil. Auch er kommt von der Stange. Kinderkrippe, Schule, Dienstleistungswürfel mit Post, Blumenladen und Kaufhalle, Bibliothek, Sportplatz, Milchbar, Jugendclub und Volkssolidarität. Der Staat hat an alles gedacht.
Tausend kleine Dinge machen erst das Leben schön. Viele kleine Dinge machen es erst angenehm. Denn hat man sie, erspart man sich für Ärger und Verdruss. Und erst mit ihnen ist das Leben wirklich ein Genuss.
Mach dir mal Gedanken drum im eigenen Betrieb. Sicher gibt's noch manchen Rest, der bisher liegen blieb.
Mit etwas Überlegung gibt es davon vielleicht auch manch praktischen Artikel für den täglichen Gebrauch.
Mit tausend kleinen Dingen aus Ihrer Konsumgenossenschaft.
Dieser Komplex WK9, 1500 Kindergartenplätze, 100 Schulräume, so waren solche Dimensionen, die dann jährlich mitkamen. Es gab keine Probleme mit Kindereinrichtungen in Hörswörter, mit Ganztagsschulen. Wenn es etwas gehangen hat, dann war die Kaufhalle etwas später da. Die Ambulatorien, hier hinter dieser Schule steht eine alte Poliklinik. Das waren dann Sachen, die sich verzögert in der Fertigstellung dann eingestellt haben. Aber es wurden Komplexe geschaffen, die in sich funktionieren konnten.
Die Viertel sind rationell organisiert. Gute Verkehrsanbindungen, ein Parkplatz vor der Tür und Krippenplätze für die Kinder. Doch je schneller Wohnungen vom Fließband laufen, desto mehr hapert es bei den weniger rationellen Dingen, bei kulturellen Einrichtungen, bei Treffpunkten und Kneipen, die fast gar nicht mehr aufgebaut werden. Auch bei der Gestaltung der Hausfassaden wird gespart. Die Neubauten wirken schon vor dem Einzug schmuddelig. Grünanlagen werden nicht mehr richtig angelegt. Zwischen den Häusern entstehen ortlose Zwischenräume. Hier fühlt man sich nicht wohl.
Denn 70.000 Menschen, da sind immer einige drunter, die auch dort hohe Bedürfnisse oder höhere Bedürfnisse haben.
Individuelle Bedürfnisse sind nicht vorgesehen. Die serielle Produktion komfortablen Wohnraums wird unversehens zur industriellen Produktion von Gesellschaft.
Es geht seinen Gang oder Mühen in unserer Ebene, heißt der Roman von Erich Löst, in dem der müde gewordene Held Wolfgang Wülf das Leben in der Vollkomfortwohnung im Plattenbau resümiert, als er samt Gattin bei einem befreundeten Ehepaar zu Gast ist. Vom Hochhausbalkon blickt er auf Leipzig.
Dort wiederholte ich meine Gedanken über die Austauschbarkeit neuzeitlicher Wohnungen und blickte hinaus auf die Wohnscheibe gegenüber und stellte mir vor, wie 1000 Schrankwände 1000 Couches gegenüberstanden, wie 1000 andere Ehepaare 1000 andere eingeladen hatten. Alle aßen Fleischsalat und gefüllte Tomaten und garnierte Eihälften. Bei 2/3 quackelte der Fernseher, Jutta trug Platten herein, Schinken, Geflügelsalat, gefüllte Tomaten, Sardinen, garnierte Eihälften. Es schmeckte allen, wie es zur selben Zeit Tausenden im Oktoberviertel schmeckte. Und ich hätte gerne gewusst, zu welchem Prozentsatz jetzt etwas Originelles gespeist wurde, das man im Urlaub kennengelernt hatte und nun nachprobierte.
Urlaub,
Urlaub,
Reisen,
Reisen,
schön ist die Welt,
wenn man Urlaub hat.
Tage,
Tage,
Wochen,
Wochen,
im eigenen Feld,
Tage, Wochen lang,
summen,
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 summen
und glücklich sein. Baden,
baden,
allen,
allen,
im Sonnenschein.
Vieles für Reise und Camping, vieles für Wasser und Strand. Vieles für frohe Urlaubstage aus Ihrer Konsumgenossenschaft.
Guten Einkauf, gute Reisen zur Urlaubszeit.
Vieles halten wir für Sie bereit. Guten Einkauf, gute Reise wünscht Ihre Konsumgenossenschaft.
Und wo erholt sich der werktätige Sozialist, wenn der Plan erfüllt und die Muskeln müde sind? Im Gewerkschaftsheim, auf dem Campingplatz oder in der eigenen Datsche. Die Ferienplätze in den Heimen vergibt die Gewerkschaftsleitung. Die Campingplätze stehen den Individualtouristen zur Verfügung und über ein Wochenendhaus oder Grundstück verfügen die meisten. Eine luxuriöse Attraktion kommt Anfang der 70er Jahre hinzu. Das Hotel Neptun in Warnemünde. Klaus Wenzel ist der Direktor des staatseigenen Grand Hotels.
Das Hotel sollte ein Kurhotel sein, ein Ferienhotel und ein Kongress- und Tagungshotel. So war das Hotel auch geplant. Wir hatten also Säle, Salons, damals Kureinrichtung, unser wunderschöner Spa von heute hieß damals Kurmittelabteilung, sah ziemlich medizinisch aus, aber war immerhin schon einmalig an der Ostseeküste. Ich war 1969 in Hamburg, in ganz Hamburg gab es ein Hotel mit Schwimmbad. Wir hatten gleich zwei. Es war ja nicht so, dass die Türen zugeschlossen waren von dem Hotel, sondern es gab immer Kapazitäten, die im Inland und im Ausland verkauft wurden. Das Neptun war nie ein sogenanntes Valuta-Hotel, also die Restaurants waren auf für alle Leute, wer Geld hatte. Die Politik hat entschieden, dass die besten Einrichtungen praktisch für die Werktätigen genutzt werden sollten.
Jedes Jahr, wenn der Sommer kommt, fahren wir in den Süden. Und wir sind da beim Meer und sind immer froh, immer so zufrieden. Dieses Jahr war es wieder so wunderbar und so herrlich wie immer. Doch wenn ich nach dem Tag nach dem Bettchen lag, pfiff ein Vogel in unser Zimmer. Und der Sang, er sang jede Nacht so laut.
1971 arbeitet Hildegard Gädicke in einer Magdeburger Werkzeugmaschinenfabrik. Im Büro des Betriebsdirektors ist sie auch für Frauenarbeit zuständig. An einem Wintertag kommt der Vorsitzende der Betriebsgewerkschaft überraschend in ihr Büro.
Hilde, stell dir vor, jetzt haben wir die ersten Ferienplätze fürs Interhotel bekommen und ich werde die nicht los, keiner will die haben. Da habe ich ihm geantwortet, na, ich würde sofort fahren. Ja, das geht aber nicht so einfach, die Plätze dürfen nur an Produktionsarbeiter verteilt werden. Aber das ist weiter kein Problem, wir können dich zur Kranführerin machen, der Platz würde sonst verfallen, es will niemand fahren. Daraufhin habe ich ihm gesagt, na, Kranführerin ist vielleicht ein bisschen unpassend, ich habe noch nie im Kran gesessen, dann mach mich lieber zur Lagerarbeiterin, ich kenne wenigstens die Teile.
Zusammen mit ihrer Freundin reist die frisch gekürte Lagerarbeiterin von Magdeburg nach Warnemünde. Hildegard Gädicke hat noch einen anderen Grund, warum es sie im Winter an die Ostsee zieht. Sie kann endlich ihren Sohn besuchen, der in einer Rostocker Kaserne seinen Militärdienst ableistet.
Es kam noch schöner. Tage darauf kriegte er Sonderurlaub und hat mich auch in Warnemünde im Interhotel besuchen können. Die Ostsee war über Nacht durch Frost angefroren. Die Sonne schien. Der Strand glitzerte, die Buhnenköpfe hatten Eiszapfen, es war wunderschön, eine wunderschöne Zeit. Und mein Jungen hat es natürlich gefreut, dass wir im Interhotel in mehreren Restaurants speisen konnten, so nach seinem Geschmack.
Doch nicht nur das Essen begeistert die Gäste.
Sehr groß, sehr schön, viele, viele Balkons, alle mit Meeresblick. Sehr schön eingerichtet, sehr geschmackvoll. Besonders schön hat mir das Bad im Haus gefallen. Ich meine das Schwimmbad im ersten Stock. Das hatte nach allen Seiten verglaste Scheiben. im Raum selbst, das Wasser wunderschön, ringsherum Palmen, Sitzbänke, Sitzplätze. Man konnte zu jeder Tageszeit in diesem Schwimmbad sich bewegen. Es hat mir sehr gut gefallen, die Speiseräume, sehr geschmackvoll.
Keine Spur von FDGB-Erholungsheim. Das Leben im Neptun ist die Begegnung mit einer anderen Welt, einer Welt, die allen offen steht.
Aber es gab auch Beobachtungen, wo man das Gefühl hatte, aha, da kommen welche von drüben, die werden anders bedient, die werden anders empfangen, die kommen an besonders schöne Tische. Da hat man schon Unterschiede gemerkt, dass das keine Leute waren aus unseren Betrieben.
Und für verdiente Werktätige hat das Leben seinen Preis. 310 Mark für 14 Tage Vollpension sind in der DDR nicht wenig.
Das war auch für mich viel Geld. Aber die mussten bezahlt werden. Ich habe seinerzeit 780 Mark brutto verdient. Netto war es dann etliche Mark weniger. Wir haben dann im Neptun ein Ehepaar kennengelernt, die aus dem Dimitrov-Werk in Magdeburg auch Urlaub hatten. Die hatten den Platz von ihrem Werk geschenkt bekommen und brauchten auch keinen Tarifurlaub dazu nehmen.
Verdiente Arbeiter als Gäste in dem schicken neuen Hotel begrüßen zu müssen, ist für Hoteldirektor Klaus Wenzel das deutlichste Signal eines neuen Denkens, das Erich Honeckers Amtsantritt begleitet. Noch unter Ulbricht ist der ehemalige Seemann 9 Monate durch 42 Länder gereist. In den Hotels der Welt hat er sich schlau gemacht, was das ist, Weltniveau. Denn genau darum geht es der Partei mit dem Neubau an der Ostseeküste. Das Luxushotel soll die Wiesen ins Land holen. Dieses Ziel haben Wenzel und seine Mitarbeiter noch vor Augen, als aus Berlin die neuen Direktiven eintreffen. Sollen jetzt etwa die Helden der Arbeit in Latschen und Freizeitkleidung zum morgendlichen Buffet schlappen?
Erstmal waren wir natürlich geschockt, um ehrlich zu sein. Das ist doch klar, wenn Sie sich 2,5 Jahre richtig vorbereiten und präparieren und sagen, Sie gehen also zur internationalen Olympiade und auf einmal machen Sie ein Dorffest. So müssen Sie sich den Unterschied vorstellen. Aber meine Mitarbeiter, die waren trotzdem euphorisch, haben gesagt, okay, wir nehmen diese Herausforderung an. Die Gewerkschaft hatte Heime überall mit besonderem Standard. Und wir haben gesagt, wir wollen kein Heim werden. Wir wollen ein internationales Hotel bleiben.
Die Ferienkommissionen der Betriebe wählen die Urlauber aus. Krankenschwestern, die in 3 Schichten arbeiteten, Lokführer, Kumpels unter Tage. Das sind die Berufe, die bevorzugt behandelt werden. Nach den ersten Pannen mit den Helden der Arbeit schreibt das Hotel die einheimischen Gewerkschaftstouristen gezielt an, damit sie auf den Aufenthalt im Grand Hotel vorbereitet sind. Zu dezenterer Kleidung wird geraten und auf andere Umgangsformen hingewiesen. Platziert wird im Hotel Neptun niemand. Die Essenszeiten richten sich allein nach dem Hungergefühl der Gäste und nicht nach dem Belegungsplan im Esssaal. Doch bis zum Weltniveau ist es vom Warnemünde der 70er Jahre ein langer Weg. Um den Schwarztausch zu unterbinden und den eigenen Mitbürgern zu ermöglichen, das Bier an der Hoteltheke selbst zu bezahlen, wird erst einmal eine Hotelwährung eingeführt.
Richtig. Jeder aus der ganzen Welt, der herkam, konnte in seiner Währung diese Währung kaufen. Das war eine faire Angelegenheit und eigentlich sehr lustig und für uns ganz einfach. Und viele Leute haben das Geld natürlich mitgenommen als Souvenir. Daran haben wir auch noch gut verdient. War natürlich auch schön.
Trotz eigener Währung bleibt das Neptun Teil der DDR. Mit allen Vor- und Nachteilen. 55 Handwerker beschäftigt das Hotel, die es mit körperlichem Einsatz und Tauschhandel instand halten. Für die kulinarische Grundversorgung eines Weltklasse-Hotels ist Kreativität gefragt.
Das war ja also nicht so wie heute, wo sie 100 Gemüsesorten haben und 70 Sorten Fisch und Fleisch aus der ganzen Welt. Also wir mussten sehr fantasiereich sein, mussten uns sehr viel einfallen lassen. Wir haben sehr viel mit Vorratswirtschaft gearbeitet. Wir hatten eigene Kühlhäuser in der Stadt gemietet, wo wir über 10 Tonnen Waren hatten. Von Erdbeeren über Rhabarber bis zu allen möglichen Sorten an Fisch, Fleisch, Obst, Gemüse. Wir hatten ein reges Tauschgeschäft organisiert. Man kann wirklich sagen, mit der ganzen Welt. Wir kriegten von Kuba Langusten, die haben wir mit Bonrollen bezahlt. Von den Ungarn kriegten wir Weine und Paprika. Das haben wir mit technischen Ersatzteilen bezahlt. Also jeden Tag gab es eine andere Herausforderung.
Dass Alexander Schalk-Golodkowski, der Valuta-Fachmann des Politbüros, im Neptun eine ständige Suite unterhält, schadet bestimmt nicht. Auch nutzt die Stasi das proletarische Grand Hotel zur diskreten Anbahnung hochkarätiger Ost-West-Kontakte. Und weil die Nachfrage nach kulinarischer Abwechslung und luxuriöser Umgebung nicht abreißt, überzieht die Stadt bald eine Kette von Spezialitätenrestaurants, die alle zum Neptun-Imperium gehören.
Die waren legendär. Das war sowas von fein. In diesem Restaurant spielten im ungarischen Restaurant zwei der besten Zigeuner der Welt. Im kubanischen Restaurant spielten die beiden besten Gitarristen aus der La Boutique del Medio von Havanna. Und im russischen Restaurant spielte jemand Balalaika. Da gab es perfekte Gerichte. Und es war teuer. Es war das teuerste Restaurant der DDR damals. Da kostete ein Bier schon 9 Mark damals. Aber Sie werden lachen. Diese Kneipen waren voll. Da gingen die berühmten Brigaden hin, die das ganze Jahr gespart haben. Es gab Geschäftsessen, es gab Geburtstage, es gab Jugendweihefeiern. Es war ein kulturelles Ereignis. Diese Musiker waren sowas von sensibel. Die gingen abends nicht nach Hause, bevor alle Frauen weinten. So schöne Musik haben die gemacht.
Die DDR in den 70er Jahren. Das war der erste Ausflug in die Welt des Konsums. Moderner Wohnungsbau und niedrige Mieten, höhere Löhne und Renten, niedrige Preise für Grundnahrungsmittel, umfassende Kinderbetreuung und Unterstützung junger Familien. Sieht der Beginn der Ära Honecker nicht glänzend aus? Anfang der 70er Jahre erlebte die DDR ihre kurze Blüte. Auch westliche Beobachter bescheinigen eine positive Bilanz. Die DDR hat den höchsten Lebensstandard im gesamten Ostblock. Doch der Preis ist hoch. Für die DDR-Volkswirtschaft zu hoch.
Hoch stand der Sanddorn am Strand von Hiddensee. Micha, mein Micha, und alles tat so weh, dass die Kaninchen scheu schauten aus dem Bau. So laut entlud sich mein Leid ins Himmelblau. So böse stampfte mein nackter Fuß.
Aus der Serie damals in der DDR hörten Sie die 6. Folge Luxus für alle von Nikolaus Schröder. Mitarbeit Christine Sievers. Es sprachen Ulrike Krumbiegel, Alexander Hauf und Gregor Höppner. Technische Realisation Herbert Kuhlmann, Sonja Rauchs, Gabriele Neugroder und Jeanette Wirz-Fabian. Regieassistenz Silke Bem. Regie Thomas Blockhaus. Eine Sendung des Westdeutschen Rundfunks 2005.